Anhört.
Anhört ist Teil des Ausbildungsprojektes Podcastwerkstatt, ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hier beschäftigen wir uns mit gesellschaftlichen Themen, die teilweise gar nicht oder nur oberflächlich diskutiert werden.
Damit diese Themen eine Öffentlichkeit bekommen, haben wir uns dazu entschieden, in unserem Podcast mit euch darüber zu sprechen.
Ja, und damit wieder einmal willkommen bei Unheard. Ich bin Wiebke und heute ist mal jemand anderes dabei und nicht die Selina, sondern wir haben hier einen kleinen Wechsel. Heute ist meine Kollegin, die Caroline Keller, dabei und die stellt sich jetzt einfach mal vor.
Ja, hallo, ich bin die Caro. Ich bin seit Oktober 2020 Volontärin bei Oberpfalz Medien und finde das Thema Unheard oder halt Themen, die man nicht so ansprechen möchte, sehr interessant und ja, habe mich deswegen dann mit der Wiebke jetzt zusammengetan und mache diesen Podcast weiter.
Genau, vorhin meinte sie noch, ich hätte sie angebettelt, aber…
Du hast mich angerufen extra.
Ich habe extra angerufen, ist richtig. Ich dachte so, wer eignet sich und dachte dann, die Caro ist perfekt dafür.
Die steht gerade so doof rum.
Genau. Und heute ist es mal… wieder eben ein Thema, was sehr wenig in der Gesellschaft besprochen wird. Es geht nämlich um toxische Beziehungen. Ja, um das erstmal zu erklären, was das ist. Von einer toxischen Beziehung spricht man, wenn eine Beziehung bei einem oder bei beiden Partnern psychisches und oder körperliches Leid entsteht. Meistens ist die Beziehung geprägt von einem starken Ungleichgewicht zwischen Autonomie und Bindung, wie auch einem Mangel an Gleichberechtigung.
Und deshalb an dieser Stelle haben wir uns dazu entschieden, eine Triggerwarnung auszusprechen. Falls ihr also mit dem Thema Gewalt in Beziehung und oder Vergewaltigung nicht klarkommt, solltet ihr euch die heutige Folge vielleicht besser nicht anhören oder nur im Beisein einer weiteren Person. Zu unserem heutigen Thema. Ich hatte vor einem Jahr schon mal Kontakt zu jemandem, der Erfahrung damit hat. Und zwar ist das Nicole Jäger. Sie ist Stand-up-Comedian, Buchautorin und kommt aus Hamburg. Hallo Nicole, schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
Moin, sehr gerne. Ich freue mich, dabei zu sein.
Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Unkaputtbar, wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam. Und ich habe dir damals eine Frage gestellt, die möchte ich dir heute gerne wieder stellen. Und zwar, wie geht es dir denn?
Ziemlich gut. Etwas überarbeitet, aber sehr gut.
Für alle Hörer, die dich jetzt nicht kennen, kannst du vielleicht mal kurz umreißen, was denn passiert ist?
Ja, kann ich, glaube ich. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Stand-up-Comedian und Autorin. Ich kriege alles in meinem Leben ziemlich gut hin, bis auf private Beziehungen. Und habe eine sehr toxische, sehr bösartig narzisstische und gewaltvolle Beziehung hinter mir. Habe darüber ein Buch geschrieben, das Ding heißt Unkaputtbar. Und habe geschrieben, wie man reinkommt in solche Beziehungen, wie es in einer solchen Beziehung aussieht und wie ich es in meinem Fall geschafft habe, da wieder rauszukommen und was das mit einem Menschen macht. Und habe danach mich auf einen sehr lang andauernden Weg der Heilung begeben.
Jetzt haben wir beide auch das Buch gelesen, die Wiebke und ich. Und du gehst auch in dem Buch direkt auf Gewalt ein, dass das, Schlagen gilt für dich als eine Gewalt, für die du eine Beziehung gleich beenden würdest. Jetzt schilderst du in deinem Buch eine Szene, wo du gewürgt wirst. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, wo ist denn da der Unterschied? Und siehst du das vielleicht heute, ein Jahr später, anders?
Nein, das sehe ich tatsächlich nicht anders. Es gibt auch keinen Unterschied. Es ist, ich beschreibe in dem Buch relativ genau, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen körperlicher und psychischer Gewalt. Und wenn wir von häuslicher und toxischer Gewalt sprechen, wobei Gewalt, glaube ich, immer toxisch ist, dann muss man sehen, dass es gibt unterschiedliche Formen von Gewalt, gerade in solchen Beziehungen. Wir haben sexuelle und körperliche Gewalt und es gibt die psychische Gewalt. Und bei Gewalt gibt es generell kein Ranking. Es gibt nichts, das schlimmer ist oder weniger schlimm. Aber bei häuslicher Gewalt ist psychische Gewalt immer die vorherrschende. Das heißt, völlig egal, was noch on top kommt, die psychische Gewalt ist immer da. Und das ist für mich als jemand, der es erlebt hat und für alle Frauen oder von allen Frauen, mit denen ich bisher gesprochen habe, und das sind Hunderte, sie sagen immer das Gleiche und ich bin da auch, stehe da auch genau hinter. Die toxische und vor allen Dingen die ganze psychische Gewalt ist das, was extrem schlimm ist. Und wenn ein Partner aus dem Nichts heraus und vorher ist alles gut, einen ohrfeigt, ist das die eine Sache. Wenn man mehrere Jahre lang in einer sehr destruktiven, sehr zerstörerischen Beziehung lebt, und psychische Gewalt erfährt, dann ist wirken eine ganz andere Sache. So, das ist das eine. Und dann ist es auch nicht so, dass er mal auf die Idee kam, mich zu würgen, sondern er hat versucht, mich umzubringen. Und das ist halt schon etwas, das sehr, sehr, sehr eindringlich ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen, er hat mir ins Gesicht geschlagen oder er hat versucht, mich zu würgen. Der einzige Unterschied, der da herrschte, war die Intention. Wenn ich jemanden ins Gesicht schlage, dann mache ich das, um ihm weh zu tun. Wenn ich jemanden versuche, umzubringen, ist das einfach was völlig anderes. Insofern, nein, meine Meinung dazu hat sich nicht geändert. Aber die Frage, die du stellst, ist, warum ich danach nicht sofort gegangen bin, quasi.
Genau.
Und das zu beantworten, ist nicht in einem Satz abgetan. Also ich habe sehr lange gebraucht, um dieses Buch zu schreiben, um zu beschreiben, warum Frauen sich aus solchen Beziehungen nicht mal ebenso lösen, warum sie nicht mal ebenso gehen, warum der Satz, wenn deine Beziehung so schlecht ist, dann trenn dich doch einfach, eben nicht einfach ist. Und die Antwort darauf lautet, dass man in solchen Momenten, wenn es dazu kommt, in solchen Beziehungen, schon an einem Punkt ist, an dem gar nichts mehr einfach ist. Und an dem der psychische Druck und die Angst und die Scham und das Ohnmachtsgefühl bereits so stark vorherrscht, dass man nicht mal ebenso sich vom Partner trennt. Und man darf nicht vergessen, man hat es offensichtlich mit einem sehr, sehr, sehr gewalttätigen Partner zu tun. Und das, was häusliche Gewalt unter anderem auch auszeichnet, ist, dass es nicht zu Ende ist, nur weil man die Beziehung beendet. Im Gegenteil. Knapp 70% aller Straftaten von Mord und irgendwie starke körperliche Gewalt, Stalking und so weiter und so fort passiert, nachdem das Opfer sich vom Täter getrennt hat. Das heißt, man kann nicht sagen, man trennt sich mal eben so oder warum beendet man es nicht oder irgendwie, was ist der Unterschied zwischen er hat sich geschlagen und er hat sich gewürgt. In der Gewalt macht es wenig Unterschied, in der Intention macht es einen sehr großen Unterschied natürlich und auch in der Frage, wo befindet sich das Opfer zu dem Zeitpunkt.
Was meinst du mit wo befindet sich das Opfer? Also vom Status im Kopf quasi oder... Mhm.
Ja, der emotionale Zustand. Also natürlich, wenn ich jemanden kennenlerne, frisch verliebt bin und es passiert etwas, dann bin ich an einem anderen Punkt zu sagen, okay, das ist jetzt ganz komisch, das kommt ja aus heiterem Himmel, das lasse ich mal lieber, als wenn ich schon ein paar Jahre Beziehung hinter mir habe und einen zermürbenden Krieg hinter mir habe. Wenn man am Ende einer solchen Beziehung angekommen ist, dann ist man wirklich auch am Ende. Also halt als Mensch ist man am Ende. In meinem Fall, ich hatte Angststörungen entwickelt. Ich habe zwei Hörstürze gehabt. Ich habe einen Tinnitus auf beiden Ohren. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen, nicht mehr richtig essen. Es ist wirklich ein psychischer Zermürbungskrieg, der da geführt wird. Und wenn man an einem Punkt ist, an dem selbst Aufstehen morgens irgendwann schwierig wird und an dem das vorherrschende Gefühl Angst ist, dann ist nicht das Erste, was man macht, nachdem man von dem eigenen Partner versucht wurde, irgendwie ums Leben gebracht zu werden, das Erste, was man macht, zu sagen, dann stehe ich mal auf und trenne mich und kriege das hier alles auf die Reihe, ist ja gar kein Problem. So, insofern ist das eine Frage, wo befinde ich mich in meinem psychischen Zustand und auch, wie gut bin ich aufgestellt? Aber wenn man tief in so einer Beziehung drinsteckt, dann ist man ja schon weit weg von mir geht's gut, alles ist toll und ich kriege das alles gut hin, weil ich habe so viel Kraft. Wäre das der Fall, würde man sich wahrscheinlich einfach trennen.
Ja, du beschreibst ja auch im Buch, dass Täter, sage ich jetzt mal, von toxischen Beziehungen da auch schon dafür sorgen, dass man ja auch isoliert ist, sozial teilweise. Und ich glaube, dadurch wird es dann ja auch noch schwerer zu sagen, jetzt gehe ich.
Ja, Isolation ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich häusliche Gewalt passiert hinter geschlossenen Türen. Das ist ja auch häufig der Fall, warum wir glauben, wir müssten dazu als Gesellschaft keine Meinung haben, so, weil es passiert ja, es ist eine Privatangelegenheit. So. Das ist falsch. Häusliche Gewalt ist keine Privatangelegenheit, sie geht uns alle etwas an. Und natürlich agiert der Täter am einfachsten, wenn er das Opfer isoliert, also wenn das Opfer sich nicht mitteilen kann, wenn es weit weg ist von Freunden, Familie und so weiter und so fort. Opfer isolieren sich aber auch selber. Und das hat was damit zu tun, dass man wahnsinnig stumm wird. Gewalt macht stumm und sorgt dafür, dass man sich sehr schämt teilweise. Und es hat viel mit Angst zu tun und man teilt sich nicht mit, weil man natürlich stellt man sich die Frage, in meinem Fall auch, ich bin eine große, erwachsene, erfolgreiche Frau. Warum passiert mir das? Und warum lasse ich das zu? Was ist hier schiefgelaufen? An welcher Stelle bin ich falsch abgebogen? Was ist mein Anteil daran? Und man fühlt sich schuldig. Das ist halt ein großes Problem, weil das gehört zur Psychologie von häuslicher und toxischer Gewalt, dass ein Phänomen passiert, das nennt sich Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, dass das Opfer das Gefühl hat, es ist schuld an dem, was es tut. Das gibt es ja in vielen Gewaltverbrechen, dass das Opfer denkt, was ist meine Schuld, was ist meine Mitschuld, was daran habe ich zu tragen? Die Antwort lautet gar nichts. Opfer sind niemals schuld an der eigenen Situation. So, und es gibt keine Begründung für Gewalt. Gewalt ist einfach Gewalt. Und aber das weiß man in dem Moment nicht. Und sich dann mitzuteilen und zu sagen, hier passiert ganz Schlimmes und der Mann, den ich liebe und der behauptet, mich zu lieben, der tut mir Gewalt an, psychische, körperliche, vielleicht sexuelle. Es ist unglaublich schwer, sich mitzuteilen, weil die erste Reaktion von den meisten Menschen verständlicherweise ist, ja, dann trenn dich doch einfach. Und zu erklären, dass man das nicht kann, ist so schwierig. Und in meinem Fall, also mein Job ist es, mit Worten zu arbeiten. Ich schreibe, ich gehe auf die Bühne, ich spreche. Ich habe jeden Tag damit zu tun, mich auszudrücken und kriege das meistens relativ gut hin und habe trotzdem ewig gebraucht, um zu beschreiben, wo ist der Punkt, um klarzumachen, das geht nicht. Wie beschreibe ich das? Und ich habe dafür ein paar Kapitel gebraucht. Und sich aus einer Situation heraus hervorzuwagen und da natürlich auch in Anführungsstrichen den Täter zu verraten, also das Ganze ans Licht zu bringen und auszuhalten, dass einen jemand anguckt und sagt, ja, puh, keine Ahnung, was man macht und keine Lösung zu haben und zu sagen, ich schäme mich, ich habe Angst, es ist ganz schlimm und so alles erstmal ins gerade Licht zu rücken. Das ist ja auch so schwierig, weil natürlich Täter von häuslicher Gewalt nach außen hin wirken wie wahnsinnig nette Menschen. Und mit dem Bild muss man ja auch noch brechen. Also man muss quasi die ganze Welt zusammenstürzen lassen und ist eh schon so am Boden. Das ist eine wahnsinnig große Herausforderung und das teilen sich Opfer nicht mit häufig.
Ist ja, wenn du jetzt auch schon gesagt hast mit diesem, die Leute sagen dann, ja, dann geh doch einfach. Das ist ja auch ähnlich wie dieses, wenn man zu einem Depressiven immer sagt, ja, lach doch einfach mal wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Es ist halt leicht gesagt so, ne? Und es ist, gerade wenn man keine Erfahrung damit hat oder wenn man es selber noch nicht erlebt hat, klingt es immer so einfach, gute Ratschläge zu geben. Und das ist ja auch schön. Das Problem ist nur, das Ähnliche, was passiert, wenn man einem Depressiven sagt, weißt du, musst du nur mehr lachen, in die Sonne gehen und isst doch mal ein Eis, ist das Gleiche, was bei häuslicher Gewalt passiert, wenn man sagt, ja, dann trenn dich doch einfach. Und wenn du dich nicht trennst, und das gibt es ja auch häufig, den Satz, dann willst du es ja wohl nicht anders. Oder dann hast du es vielleicht auch verdient oder vielleicht hast du es auch forciert. Das gibt es ja auch häufig so. Vielleicht hast du es ja auch forciert, dass er dich schlägt oder dass er so ist. So, und damit zu leben, also wie soll man denn dagegen angehen? Man kommt gegen den eigenen Partner nicht gegen an und muss dann gegen so eine Meinung gegen angehen. Und das Gleiche oder das, was in beiden Fällen passiert, ist, dass man sowohl in unserem Beispiel jetzt den Depressiven als auch den Opfer von häuslicher Gewalt nicht ernst nimmt. So, es ist nicht. Und dieses, es ist nicht ernst genommen, spielt eine ganz eklatant schwierige Rolle, um da rauszukommen, weil das Opfer von häuslicher Gewalt ja sowieso schon glaubt, es macht alles falsch. Es glaubt ja sowieso schon, der Täter sei vielleicht im Recht, weil wir haben es mit psychischen Phänomenen zu tun, wie Gaslighting. Herrschte vorher, also um in so einer Beziehung längere Zeit, um das Gewaltpotenzial zu steigern, kommt irgendwann zu allem hinzu, dass es psychische Destabilisierung gibt. Der Täter lässt das Opfer glauben, es würde spinnen. Es bildet sich alles nur ein. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Opfer einfach mental und emotional komplett destabilisiert wird. Und wenn man mit dieser völligen Unsicherheit heraus sich an andere Menschen wendet und die sagen, ja, dann mach doch einfach und wenn du es nicht machst, ja, dann ist es ja wohl irgendwie deine Schuld oder die Lösung wäre ja so einfach, aber du machst es ja nicht, dann haut das ungewollt und indirekt, aber trotzdem in die Kerbe des Täters. Und das macht es einfach so super schwierig, da rauszukommen, weil man sich emotional erstmal noch nackter machen muss, als man es eh schon ist. Zu einem Zeitpunkt, an dem man unglaublich verletzt ist bereits.
Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Jetzt hast du ja gerade schon das Gaslighting angesprochen. Wie ist das denn bei so einer toxischen Beziehung? Ist das ein langsam schleichender Prozess, der sich da einläuft? Oder kann man wirklich sagen, von heute auf morgen steht er auf und es ist komplett anders?
Es ist eine Mischung aus beidem. Also es ist ein Prozess, der so langsam abläuft, dass man ihn nicht an einer Situation festmachen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn es über Nacht plötzlich switchen würde, dann würde man es anders mitbekommen. Es ist so ein bisschen wie dieses Beispiel mit dem Frosch, der aus dem Wasser raushüpft, wenn man ihn ins kochende Wasser wirft, aber wenn man ihn ins kalte Wasser wirft und es langsam kocht, bleibt er drin sitzen. Ungefähr so ist es auch bei solchen Beziehungen. Man kann sagen, dass häusliche Gewalt immer in den gleichen Mustern abläuft. Es gibt so 4 Stufen und die erste ist halt dieses Love-Bombing. Das ist so ganz wichtig. Also der Täter bewirft das Opfer quasi mit Liebe, mit Zuneigung, mit Aufmerksamkeit, mit dem Gefühl, gewollt zu werden. Man ist der Tollste und so weiter und so fort. Und ab einem bestimmten Punkt wird dies entzogen. Und das merkt man allerdings nicht sofort, weil man ist in so einem Rausch. Liebe ist wie Kokain. Und tatsächlich, diese Hormone, die ausgeschüttet werden, docken auch an der gleichen Stelle an, wie beispielsweise Koks oder andere Suchtstoffe. Das heißt, das Gehirn reagiert wie im Rausch. Man ist auf dem Trip. So. Mhm. Man liebt dieses Gefühl, jeder liebt das Gefühl, verliebt zu sein. Das ist wahnsinnig toll. Und natürlich könnte man sagen, wow, da sind doch schon die ersten Anzeichen, wenn der Partner einen so krass liebt. Aber niemand von uns wird sagen, ach, das kommt mir jetzt aber auch wirklich komisch vor, dass ich so verliebt bin und mein Partner auch.
Man ist ja auch einfach glücklich, ne? Dann.
Ja, also. Es ist schön, jeder möchte so ganz intensive Liebe. So. Und die bekommt man, die hat man plötzlich. Und dann kommt irgendwann so der erste Bruch, das ist so die zweite Phase, wo es dann umswitcht in so die ersten komischen Momente, wo er dann anfängt, das, was er vorher toll fand, an einem plötzlich zu kritisieren. Wo das, was er vorher an einem so angebetet hat, plötzlich ein Problem ist. Wo alles, was vorher kein Problem war, plötzlich in irgendeiner Form zwischen den beiden steht. Und das wird sukzessive immer heftiger. Und das ist dieses Phänomen von diesem Gaslighting auch. Also das ist halt dieses extreme, intensive Gefühl. Und dann wird das entzogen. Und das ist ja diese Manipulationstechnik, mit der quasi, wenn auch nicht bewusst, aber Täter halt arbeiten, dass sie Liebe als Belohnungsmechanismus verwenden und Liebesentzug als Steuerelement. Man kann gar nicht sagen als Bestrafung, sondern als Steuerelement. Und wenn man auf einen Menschen trifft, wie in meinem Fall zum Beispiel, der mit Liebesentzug großgezogen wurde, wo halt einfach das war die Erziehungsmethode meiner Eltern. Da gab es keine körperliche Gewalt, aber war ich gut, habe ich gute Noten geschrieben, war ich ein braves Mädchen, wurde ich geliebt, war das nicht der Fall, wurde ich ignoriert und mit Liebesentzug bestraft. Das ist Wasser auf meine Mühlen, so einen Partner zu treffen, weil ich das kenne und gewohnt bin und diese Verhaltensmuster so inhaliert habe quasi, dass das ein ganz einfaches Spiel ist. Und damit bin ich bei weitem nicht die Einzige.
Wenn du jetzt schon quasi deine Erziehung so ein bisschen erwähnst, meinst du, dass dich das dadurch auch einfach noch ein bisschen mehr dazu begünstigt hat, dass du da rein verfällst oder dass du diesen Lebensentzug quasi schon damit erzogen wurdest?
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und man muss oder man kann sich und seine Verhaltensmuster nicht singulär betrachten, ohne zu gucken, wo kommt das denn her. Und wir müssen ganz doll aufpassen, dass man nicht in die Schuldfrage versucht zu beantworten dabei. Also meine Eltern haben keine Schuld daran, dass mir das passiert ist. Ich aber auch nicht. Die Frage ist nur, was ist in mir irgendwie kaputt oder nicht so, wie es sein soll oder was fehlt in meinem Fall, dass ich in solchen Beziehungen so viel aushalte. So, warum fehlt mir die Kraft? Warum gelange ich an solche Partner? Warum sehe ich viele Dinge nicht, viele Red Flags oder vielleicht sehe ich sie auch freiwillig nicht? Warum nicht? Und die Antwort lautet, dass ich viele Dinge einfach gewohnt bin. Und dass ich in einem bestimmten, ich bin mit einem bestimmten Männerbild und mit einem bestimmten Frauenbild groß geworden. Und ich bin mit verschiedenen Verhaltensmustern erzogen worden. Und die Erziehung prägt einen sehr. Man kommt davon weg. In meinem Fall habe ich jetzt, bin 39 Jahre alt, ich habe jetzt halt 36 Jahre gebraucht oder 37, 38, um einfach mich auch davon, nicht nur von meinen Eltern an sich abzunabeln, sondern auch von diesem Verhaltensmuster irgendwie erwachsen zu werden und da was zu ändern und zu sehen, okay, pass auf, ich habe ein Selbstwertproblem. So, ich habe ein extremes Bedürfnis, geliebt zu werden. Ich bin da so ein bisschen needy und bin deswegen anfällig. Das ist alles überhaupt nicht schlimm, aber man muss das sehen. Und das tut man häufig nicht. Warum sollte man das bei sich hinterfragen? Das macht man erst, wenn es erstmal zum Problem geworden ist. Und natürlich ist ein strenges Elternhaus, in dem Liebe als Belohnung eingesetzt wird, etwas, das dafür sorgt, dass man als erwachsener Mensch darauf gut reagiert. Das ist wie Pavlovsche Reaktion. Ich mache was Gutes, jemand liebt mich, ich verhalte mich nicht gut, jemand bestraft mich mit Liebesentzug. Das kommt definitiv aus der Erziehung. Ja. Und davon kommt man weg. Und das ist die gute Nachricht. Da kann man viel dran tun. Aber mir hat es sehr geholfen, zu wissen, wo das herkommt. Zu wissen, wo ich auch herkomme und zu verstehen, dass es nichts damit zu tun hat, dass ich einfach nur blöd bin oder dass ich einfach irgendwie zu unfähig bin, gesunde Beziehungen zu führen, sondern dass es dafür Gründe gibt. Und da geht es nicht um Schuld, sondern um Verstehen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil meine Eltern haben es genauso wenig böse gemeint wie viele andere Eltern auch. Das unterstelle ich jetzt Eltern jedenfalls erstmal. Und die haben versucht, es richtig zu machen und haben dabei einen Erwachsenen großgezogen, der sehr, sehr stark liebt. Das ist was Schönes. Und jeder aber auch nicht schnell genug und früh genug Grenzen zieht, weil das Gefühl, geliebt zu werden, also liebenswert zu sein oder die Liebe eines anderen Menschen würdig zu sein, erziehungsmäßig daran gehängt ist, dass ich mich wie der beste Mensch der Welt verhalte und extrem hohe Ansprüche an mich selber habe, auch in einer Partnerschaft. Und das kann einem das Genick brechen, wie in meinem Fall.
Ja, klar. Also ich glaube auch, ne, die Schuldfrage, wie du jetzt da schon angesprochen hast, die ist natürlich da, klar, die gar nicht bei dir oder auch bei deinen Eltern. Die Eltern wollen natürlich eigentlich auch in der Regel immer das Beste für einen. Und ich glaube, wenn die gewusst hätten, was da irgendwann dann in mehreren Jahren mal draus entsteht, dann ja. Also ich glaube, da hätten sie gar nicht daran gedacht, dass sowas daraus entstehen kann.
Nein. Wir sprechen ja über einen Zeitraum. Erziehung ist ja keine Sache für die ersten 5 Jahre. Erziehung ist eine Sache, die läuft mindestens, bis man auszieht. Und das sind einfach, in meinem Fall, ich bin ausgezogen mit 19, bin jetzt 39, ist die Hälfte meines Lebens. Und meine ganzen Verhaltensmuster, mein Wertegefühl, mein Mann-Frau-Bild, das Originale, also da, wo es herkommt von zu Hause, das ist natürlich sehr einprägsam. Jetzt lebe ich nicht so wie meine Eltern. So, also das muss man halt auch sagen. Ich bin natürlich ein selbstständiger, völlig freier Mensch, in meinem Fall auch noch Künstlerin, nicht verheiratet, keine Kinder. Also so das genaue Gegenteil von dem, was meine Eltern sind. Dennoch ist es ja, dass man, ich bin das kaputte Kind von kaputten Eltern. So sage ich es immer ganz gerne. Das ist mit sehr viel Liebe gesprochen, weil ich weiß, dass ich kenne ja auch die Geschichte meiner Eltern und ich weiß, dass da natürlich auch nicht alles rosig war. Und die haben versucht, es besser zu machen und das haben sie in gewisser Weise auch. Und ich bin das Produkt davon. Und das ist in vielen Sachen ziemlich cool und in einigen Sachen halt echt, echt richtig schlecht. Und so ein paar Sachen sind echt, echt nicht gut gelaufen. So. Aber die Schuldfrage bringt uns nicht weiter. Weil Schuld so ein Gefühl ist auch, und das ist bei toxischer Beziehung oder bei häuslicher Gewalt wieder so ein Problem. Dieses Schuldgefühl, die Schuldfrage, die sich das Opfer auch stellt, die lähmt einen. Und die muss auch nicht beantwortet werden, weil bei Gewalt hat exakt ein Mensch Schuld, wenn wir überhaupt davon sprechen wollen. Und das ist derjenige, der Gewalt ausübt. Und alle anderen Schuldfragen müssen nicht beantwortet werden, weil es gibt keine zu verteilen. Das ist, glaube ich, auch für sich wichtig und auch für jedes Opfer wichtig, dass es weiß, es liegt nicht an dir. Du bist nicht schuld und du kannst auch aktiv gar nichts dafür. Du bist einfach nur da. Und Opfer sind austauschbar. Für Täter sind Opfer austauschbar. Es ist keine persönliche Frage, es ist keine persönliche Angelegenheit. Täter bei häuslicher Gewalt meinen nicht einen persönlich. Es ist völlig egal, es könnten 10 andere Frauen da sitzen, die würden das Gleiche abbekommen. Nicht du als Opfer bist der schlechte Mensch, sondern der Täter ist das Problem. Und deswegen halte ich Schuld für ein unfassbar schlimmes Gefühl für das Opfer in einer Beziehung. Aber zuzuschreiben ist es maximal dem Täter.
Jetzt hast du ja auch schon gesagt, ne, ja, 10 Frauen, und denen könnte man das eigentlich auch schon, wenn man die fragt, die in einer toxischen Beziehung waren, oder auch schon gesagt, dass du mit hunderten Frauen ja auch quasi gesprochen hast selbst. Wir machen es jetzt ja nur an einem Einzelfall fest, aber es passiert ja wirklich einfach häufiger, ne? Das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Genau, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
Ja, ja, also häufig, sehr häufig sogar. Also eine von vier Frauen mindestens, Dunkelziffer nicht mitgerechnet, wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von häuslicher Gewalt. Das bedeutet, um es klarer zu machen, jeder und jede von uns kennt mindestens eine Frau, die Opfer häuslicher Gewalt ist. Und das ist eine gravierende Zahl, wenn man bedenkt, dass so ziemlich jeder glaubt, er hätte damit nichts zu tun. Es sei denn, er ist gerade aktiv betroffen oder war schon mal aktiv betroffen. Und ich habe unkaputtbar geschrieben und wir haben ein paar Interviews auch im Fernsehen, dies und das gemacht. Und ich war erschlagen von dem Feedback. Ich habe mir lange Zeit Gedanken gemacht, ob ich dieses Buch schreibe, ob ich mit der Thematik an die Öffentlichkeit gehe. Weil wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das natürlich ein Brett. So, sich dahin zu stellen und zu sagen, ja, übrigens, mein Partner hat versucht, mich zu erwürgen. Das ist erstmal so, wow, was zur Hölle. Aber ich weiß, dass ich damals in der Situation war, dass ich in so einem psychischen Gewaltmoment mich so wahnsinnig alleine fühlte und so elendig schwach und dachte, wenn ich hier jemals rauskomme, muss ich darüber reden, weil ich weiß, wie andere Frauen sich in solchen Momenten fühlen. Und dieses Gefühl ist erdrückend und unglaublich erniedrigend und extrem angsteinflößend. Und vor allem diese Einsamkeit, die man empfindet, ist schlimm. Und dann haben sich auf das Buch und auf das, was ich gemacht habe, wirklich hunderte bis tausende Frauen gemeldet, die alle die gleiche Geschichte erzählen. Und ich jedes Mal mit dem Kopf schüttelte und dachte, alle Geschichten sind gleich. Die Täter sehen anders aus, sie sind unterschiedlich alt, wir haben alle Altersklassen, wir haben alle sozialen Schichten, wir haben alle Religionen, wir haben alle Herkunftsländer dabei. Es ist wirklich so bunt gemischt. Das Einzige, was immer gleich ist, ist die Art der Gewalt. Und die ist immer psychisch. Und dann kommt manchmal noch körperliche Gewalt dazu, manchmal noch sexuelle, aber immer psychisch. Und alle Frauen sagen unisono das Gleiche. Alle sagen, ja, es ist ganz schlimm, was er gemacht hat. Also die körperliche ist ganz schlimm. Aber was mich wirklich vernichtet hat, ist der psychische Aspekt. Dass er mich gedemütigt hat, dass er mir das Gefühl gegeben hat, nichts wert zu sein, dass er mir Angst gemacht hat, dass ich mich nirgendwo mehr sicher fühlte, dass ich mich würdelos fühlte, dass er mir alles genommen hat, was mich ausmacht, um morgens in den Spiegel gucken zu können. Das ist das Allerschlimmste gewesen. Und das sagt einem, glaube ich, also ich habe nicht mit jedem Opfer auf der Welt gesprochen, aber mit allen, mit denen ich gesprochen habe, und das sind wirklich viele gewesen, sagen sie alle das Gleiche. Und das ist zum einen sehr faszinierend und zum anderen wahnsinnig erschreckend.
Ja, auf jeden Fall.
Du sprichst ja auch viel in deinem Buch über Selbstwert oder das Selbstwertsgefühl. Und man hat ja oft mal den Eindruck, dass das mit Selbstbewusstsein verwechselt wird oder vertauscht wird. Und man kann jetzt bei dir nicht sagen, du hättest kein Selbstbewusstsein, weil sonst würdest du ja nicht auf eine Bühne gehen, sage ich mal. Aber wie wichtig ist denn dieser Selbstwert, dass man eine gesunde Beziehung führen könnte oder führen kann?
Elementar wichtig, würde ich sagen. Also es ist tatsächlich wahr, wir verwechseln Selbstwert und Selbstbewusstsein häufig. Das ist es ein bisschen schwierig, weil man immer sagt, ja, du brauchst einfach mehr Selbstbewusstsein. Ich denke, nein. Wir sind uns aller durchaus selbst sehr bewusst. Das ist, wir wissen, wo wir stehen. Und auch in solchen Beziehungen, wenn man mitbekommen hat, also wenn der Punkt gekommen ist, an dem man mitbekommt, hier läuft was verkehrt, ist man sich dessen und auch sich selbst in dieser ganzen, in dem ganzen Kram sehr bewusst. An Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Es mangelt an der Wertefrage, also an dem Selbstwert. Warum sage ich nicht früh genug Nein? Warum rette ich mich nicht? Warum kümmere ich mich nicht um mich? Und das ist kein Vorwurf, das ist eine Frage. Warum ziehe ich keine Grenzen? Warum lasse ich zu, dass er mich so anfasst, so mit mir spricht, mir das antut, meinem Umfeld das antut? Was ist das in mir, das so dringend Liebe braucht, dass die Angst davor von diesem Menschen nicht mehr geliebt zu werden, so übermächtig ist, dass man lieber erträgt, was er tut, als mit dem Gedanken zu leben, alleine zu sein. Und das ist eine Wertefrage. Das ist eine Frage des eigenen Wertes und der Frage, wie viel Wert gebe ich mir selber? Weil das, was Täter in häuslicher Gewalt machen, ist, dem Opfer den Wert abzusprechen und diesen Wert zu ersetzen durch ihre eigene Person, also das Gefühl zu geben, ohne mich bist du nichts. Und ich sage dir, ob du gut bist oder nicht, ob du reichst oder nicht, ob du auslangst oder nicht. Und das, das würde so nicht passieren, wenn man für sich selber die Frage beantwortet oder nicht so, oder sagen wir mal so, es wäre nicht so leicht, wenn man die Frage vorher beantwortet hätte für sich, was bin ich wert und bin ich mir genug wert? Und ich habe das so schön, wenn ich mit vielen Opfern gesprochen habe, und es kam immer die Frage auf, so, wo stehst du eigentlich auf deiner Liste der wichtigen Menschen? Also wenn ich in den Raum reinrufe, auch abends auf der Bühne, sitzen ein paar hundert, ein paar tausende Leute und sagen so, nennt mir mal die 5 wichtigsten Menschen auf eurer Liste. Dann bin ich mir sicher, dass alle haben 5 Menschen auf ihrer, die wichtigsten Menschen in meinem Leben Liste stehen. In 99,8% der Fälle steht der eigene Name nie mit drauf. Man ist sich selbst nicht einer der wichtigsten Menschen in der Top-5-Liste. Und das sollte man aber sein. Und das ist Selbstwert. Selbstwert ist Grenzen ziehen, Selbstwert ist Nein sagen, Selbstwert ist damit zu leben, alleine zu sein. Selbstwert ist es auszuhalten und glücklich zu sein mit sich selber. Was nicht heißt, dass man nicht auch einen Partner haben möchte oder vielleicht sogar braucht für sich. Vollkommen in Ordnung. Aber mit sich selbst zufrieden zu sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das meint nicht nur körperlich, auch, aber nicht nur. Es meint vor allen Dingen emotional. Und diese Selbstwertfrage ist elementar wichtig. Und das eines der besten Schutzschilde gegen Gewaltbeziehungen ist es, zu sagen, nee, mache ich nicht mit. Ich bin mehr wert als das. Und lieber suche ich quasi weiter oder bin alleine, als dass ich zulasse, dass jemand mir etwas antut oder mir etwas nimmt, nur in dem vermeintlichen Gefühl, geliebt zu werden.
Ja, lustigerweise, aber ich habe tatsächlich in dem ersten Moment, als du das angesprochen hast mit dieser Liste, war ich auch nicht drauf. Ja, also,
bei mir auch nicht. Ja. Aber eigentlich ist das traurig, dass man sich nicht selber auch einfach mit einbezieht und als wichtig sieht.
Ist es. Und das ist auch ein typisches Frauenphänomen ganz häufig, weil Frauen dazu, als Frauen sind so Caregiver. Also man ist halt, ne, wichtig sind hier, jetzt kommen meine Eltern, meine Kinder, meine besten Freunde, dies, das. Ja, ist alles vollkommen richtig. Und es ist auch super, dass man gerne gibt. Das tue ich auch. Ich gebe unglaublich gerne. Ich mache sehr gerne Menschen glücklich. Ich bin Comedian. Ich bringe Menschen gern zum Lachen. Das ist etwas, das mich glücklich macht. Das kann ich aber nur, solange ich da bin. Und das kann ich auch nur, solange ich die Kraft habe, das zu tun. Das bedeutet, ich muss mich um mich selber kümmern. Und Frauen wird anerzogen, bloß nicht egoistisch zu sein, weil wir glauben, Egoismus wäre etwas Schlechtes. Das ist es aber nicht. Solange es dazu beiträgt, dass man gut zu sich ist, dass man sich auch bedenkt, dass man sich nicht vergisst, dass man sagt, ja, ich kümmere mich um euch, aber in erster Linie, ich muss mich erstmal um mich kümmern, bevor ich mich um euch kümmern kann, sonst ist bald nichts mehr da zum Kümmern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und deswegen denkt man nicht mal dran zu sagen, ja, ich bin übrigens auch wichtig und ich muss auf meine eigene Liste, weil sonst kann ich euch bald irgendwann nichts mehr geben und dann bleibt nichts übrig. Und dieser Gedanke der aufopfernden Frau, die alles gibt für alle anderen, ist ja schön und heroisch in Büchern, aber in Wirklichkeit sorgt es dafür, dass man irgendwann einfach komplett ausgebrannt ist und dass man anfällig wird für miese Typen. Toxische Gewalt gibt es auch von Frauen an Männer, von Frauen an Frauen, von Männern an Männer und so weiter. Also die gibt es ja überall. Und deswegen, ja, schreibt euren Namen auf die Liste.
Auf jeden Fall.
Schreibst du denn deinen Namen jetzt auf die Liste ganz vorne?
Ja, definitiv. Und es gibt manchmal Menschen, die brauchen es für eigene Augenblicke, brauchen die den ersten Platz, weil es das Leben einfach so ist. Aber ich stehe immer unter den Top 3 auf meiner eigenen Liste. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil ich gebe super gerne und ich gebe super gerne viel. Und ich weiß von mir mittlerweile, ich bin jemand, der unglaublich gerne liebt. Und ich brauche das. Ich brauche es für mich sehr stark und intensiv zu lieben. Und ich brauche das auch zurück. Und ich weiß, dass ich für immer anfällig sein werde für dieses Gefühl. Und um mich hinzustellen und sagen zu können, es ist alles total toll und du bist wahnsinnig super, aber ich sehe 25 rote Flaggen, die da wehen im Wind, die mir alle sagen, das hier mit uns beiden, das wird nicht gut, weil du Verhaltensmuster an den Tag legst, die werden mir irgendwann schaden. Ich weiß es doch, ich habe es doch schon mal durch. Ich gehe jetzt. Dafür muss ich ganz weit oben auf meiner Liste stehen, weil ich muss eine Entscheidung, selbst wenn sie mir das Herz bricht oder selbst wenn sie nicht so toll sich anfühlt in dem Moment, für mein zukünftiges Ich treffen. Und dafür muss ich in der Lage sein und stark genug sein und auch überzeugt von mir genug sein, zu sagen, ich bin mir wichtiger als die Meinung, die Äußerung und vielleicht sogar die emotionale Verbundenheit zu einem anderen Menschen, weil ich muss mich selbst in Sicherheit bringen. für mein zukünftiges Ich, dem bin ich schuldig. Und ehrlich gesagt, dem 12-jährigen Mädchen, das ich mal war, bin ich es auch schuldig. Weil ich denke, ich möchte irgendwann ein Mensch sein, auf den ich stolz gewesen wäre als Kind. Ich möchte irgendwann die Frau sein, die ich gebraucht hätte in dieser Beziehung, die ich gebraucht hätte vor 20 Jahren. Und um die zu werden, muss ich weit oben auf meiner Liste stehen, damit ich es irgendwann mal besser machen kann.
So, wir haben jetzt noch hier eine kleine Werbeunterbrechung. Ja, Caro, warum hast du dich eigentlich für ein Volontariat bei Oberpfalz Medien entschieden?
Also das Volontariat hier bei Oberpfalz Medien ist ja auch sehr abwechslungsreich, das muss ich mal sagen. Man hat ja nicht einfach nur den ganzen Tag Artikel zu schreiben und am Schreibtisch zu sitzen, sondern man geht raus auf Termine. Unter anderem macht man da auch mal ein Video dazu, steht selbst vor der Kamera oder sitzt jetzt wie hier heute im Podcast-Studio und nimmt einfach mal eine Folge auf. Also es ist sehr abwechslungsreich bei Oberpfalz Medien.
Und wenn ihr jetzt also Interesse habt an einem Volontariat bei Oberpfalz Medien, dann bewerbt euch doch einfach.
Werdet unsere neuen Kollegen.
Werbung Ende. Wie lange warst du denn dann in der Beziehung, bis du gemerkt hast, boah, ich muss mich jetzt mal auf die Liste packen und hier raus?
Ja, ich glaube, so einfach oder so salopp formuliert kriegt man es nicht hin. Ich habe, es ging ungefähr 5 Jahre, bis es dann wirklich vorbei war und richtig durch mit allem. Und ich habe so nach ungefähr 1,5 Jahren spätestens gemerkt, hier stimmt was nicht. Aber es war alles noch sehr diffus. Und dann hat es von dem Moment, wo es wirklich eskalierte, wo er dann versucht hat, mich zu erwürgen und so weiter, bis zu dem Moment, wo es wirklich vorbei war, also wo auch nichts mehr kam, kein Stalking, keine Anrufe, kein gar nichts mehr, nochmal 1,5 Jahre gedauert. Also ich brauchte noch locker ein Dreivierteljahr, ein Jahr, um da rauszukommen. Und dann wieder Fuß zu fassen. Und dieses, ich schreibe mich auf meine Liste und so weiter, ich achte auf mich, das ist erst im Nachgang, das ist the healing journey, das ist der Heilungsprozess, der nach wie vor andauert. Man kann damit rechnen, dass man für das Heile werden nach so einer Beziehung genauso lange braucht, wie die Beziehung dauerte, vielleicht sogar länger, was gar nicht schlimm ist. Also zu heilen, das heißt ja nicht, dass man in der Zeit nicht lieben kann, dass man keine Beziehung führen kann, dass man keinen Spaß haben kann, dass das Leben nicht schön sein kann. Es ist es. Das ist auch mal der wichtige Ratschlag. Egal wie schlimm so eine Beziehung ist und egal wie schlimm sie sich anfühlt, wenn man denkt, oh Gott, wie komme ich da raus, und auch wie dramatisch der Gedanke ist, sich zu trennen. Danach ist das Leben so viel besser. Und das mich um mich kümmern und der ganze, das ist ein Prozess. Der hat erst nach der Beziehung angefangen. Dass ich mich trennen musste, war zum einen logischer Menschenverstand. Wenn der Partner versucht, einen umzubringen, sollte man sich trennen. Da gibt es, glaube ich, dabei ist die Maus nicht so richtig viele Fäden ab. Und einfach auch erstmal Rettung. Zuerst mal nur, es ging darum, mich und mein Leben zu retten. Und danach war erstmal alles sehr, sehr schlimm. Ich hatte sehr starken Liebeskummer. Ich habe sehr durchgeweint, ganz viel. Ich habe mich unfassbar schäbig gefühlt, weil ich raus war aus dieser Beziehung und ihn unglaublich vermisst habe, weil ich ein Psychowrack war, das abhängig war, emotional, von diesem Love-Bombing, Liebesentzug, Love-Bombing-Ding. So. Und ich fühlte mich furchtbar. Es war schlimm danach. Nichts daran war toll. Ich hab mir neue Schlösser anbauen lassen. Ich habe mein Haus gesichert. Ich habe mich 3-mal umgedreht auf der Straße, wenn ich unterwegs war. Und so weiter und so fort. Meine beste Freundin ist eingezogen, weil ich einfach nicht klar kam mit gar nichts. Und das war ein starker Prozess. Und innerhalb dieses Prozesses wieder auf die Beine zu kommen und auch wieder zuzulassen irgendwann, dass das Leben auch ganz schön toll sein kann, auch mit Männern, weil Männer sind super teilweise, das ist ein Prozess und das hat gedauert. Und das ist auch okay.
Ja, auf jeden Fall. Haben wir nämlich schon sehr viel ja auch darüber gesprochen, auch über deine Freunde und Familie. Und du hast ja auch gesagt, deine Freundin musste auch einziehen. Wie haben die denn die ganze Beziehung eigentlich wahrgenommen?
Meine Freunde und Familie fanden ihn nicht so richtig toll. Und dass das selten ist in häuslicher Gewalt oder in so solchen toxischen Beziehungen, weil normalerweise der Partner dafür sorgt, dass alle ihn super finden. Was es noch schwieriger macht, dann sich später zu lösen, weil alle erstmal denken, hey, wieso, der ist doch total toll, dann muss das Problem ja bei dir liegen. So. Also das haut normalerweise in die Kerbe. Es war bei ihm nicht so, er war nicht der allersympathischste unter den Typen. Insofern Na, ich will nicht sagen, sie waren nicht überrascht. Sie waren sehr überrascht, als ich ihnen dann irgendwann gesagt habe. Aber sie waren sehr auf meiner Seite. Das sind halt meine Freunde und das ist meine Familie. Und ich bin ein Mensch, der Freundschaften sehr, sehr ernst nimmt. Also ich habe nicht 5000 Freunde und nicht jeder, den ich kenne, ist mein Freund. Das heißt, denen, die ich erzählt habe, nämlich meiner besten Freundin und meinem besten Freund und meinem Manager und also halt die ganz allerengsten Menschen um mich herum, die waren alle sehr verständlich und sehr, sehr wütend.
Verständlich.
Und, ja, absolut. Und haben mir zugehört. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte erstmal, weil auch häufig gefragt wird, was können denn Freunde tun? Was kann ich denn machen, wenn ich einen Freund oder eine Freundin habe, bei dem ich glaube, dass er in so einer Beziehung lebt oder bei dem ich vielleicht, der mir das sagt, was kann ich tun? Und die Antwort ist, man kann nichts tun. Das Opfer muss sich da selber rausholen. Was man aber tun kann, also man kann ja nicht das Opfer da rausziehen. So. Aber was man machen kann, ist da sein, zuhören, ernst nehmen und verstehen, Opfer können sich nicht mitteilen am Anfang. Es ist ganz schwierig, die eigene Gewalterfahrung zu beschreiben. Psychische Gewalt zu beschreiben, ist unglaublich schwierig. Und ich weiß noch, dass der Tag kam bei mir, also dass ich rausgefunden habe, dass ich in so einer Beziehung lebe, kam hauptsächlich daher, dass ich einen Artikel gelesen habe über bösartigen Narzissmus und häusliche Gewalt. Und habe das Gefühl gehabt, der Autor schreibt meine Beziehung auf. Und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich weiß noch, dass ich meine beste Freundin anrief und in den Telefonhörer brüllte, oh mein Gott, es ist nicht meine Schuld. Und habe ich auch alles erzählt.
Und hört sich auch nach einem erleichternden Gefühl irgendwie an, also ja, das rausgefunden zu haben.
Absolut, weil psychische Gewalt ist etwas, das, mit dem man, wenn man Kontakt hat, nicht unbedingt sofort weiß, dass man damit Kontakt hat. Und um zu wissen, dass man Gewalt erlebt, die nicht körperlich ist, weil die ist klar, die ist sichtbar, die ist schmerzhaft, das ist also körperlich schmerzhaft, das ist etwas, das ist quasi mit der Hand anfassbar. Aber um zu wissen, dass man psychische Gewalt erlebt, muss man wissen, dass sie existiert. Man muss wissen, dass sie da ist. Man muss wissen, dass dieses Gefühl, in dem man sich befindet, nämlich, dass man selber schuld ist an allem und dass man nur alles richtig machen muss, dann wird es schon besser, dass das Teil dieser Gewalt ist und dass dieses Gefühl einen trügt. Also, dass man nicht alles glauben sollte, was man empfindet in so einer Beziehung. Und das war sehr, sehr erlösend. Und später mit Freunden zu reden und Menschen ins Boot zu holen, war der erste und mit der wichtigste Schritt aus dieser Beziehung raus. Und das rate ich auch immer allen, wenn ich gefragt werde, was soll ich tun, ist immer, schaffe dir Mitwisser. Sag allen Menschen Bescheid, die du irgendwie kennst und denen auch nur ein bisschen vertraust. Und sei es dem verdammten Postboten oder der Krankenschwester oder der Arzthelferin oder wem auch immer, teile dich mit. Weil das, was dem Täter so viel Macht und Energie verleiht, ist das Wissen, dass er nicht gesehen wird. Und in dem Moment, wo man sich Mitwisser schafft, also Menschen in seinem Rücken hat, die das sehen, die ihn angucken, die eingreifen können, wenn man das möchte, erlaubt oder braucht, hat er nicht mehr so viel Spielraum. Er kann sich nicht mehr einfach im Dunkeln bewegen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man braucht Menschen, die einem sagen, du schaffst das daraus. Und auch, die sagen, ich weiß nicht, wie ich dir helfen soll, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ruf mich nachts um 3 an, wenn was ist. Meine Tür steht immer auf, sag mir Bescheid, ich komme rum. Und ich habe das auch so gemacht, als ich irgendwann dann wirklich gesagt habe, ich mache jetzt Schluss, habe ich meine beste Freundin angerufen und irgendwie meine Jungs quasi und habe gesagt, so jetzt, Leute, ich wage es jetzt und ich habe wahnsinnige Angst und das wird eskalieren. Es eskalierte auch, das war klar. Und sie hat sich im Schlafanzug ins Taxi geworfen und war da und irgendwie die Jungs standen dann auch vor der Tür und so. Und Verbundenheit und zu wissen, dass man nicht allein ist, ist einfach ganz, ganz wichtig. Aber um an diesen Punkt zu kommen, muss man sich mitteilen, auch wenn man sich schämt und wenn man Angst hat. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was man da so sagt, alles so richtig ist, weil dieses Gefühl von Unsicherheit ganz, ganz, ganz elementar und sehr dominant ist. Und selbst wenn das ist, wenn man das empfindet, trotzdem reden. Reden, reden, reden. Dann hat man nämlich einen Menschen, der einen sagen kann, nee, du bist übrigens nicht verrückt geworden. Und nein, du bist kein schlechter Mensch. Und nein, es liegt nicht an dir. Es kann nicht alles an dir liegen. Das fühlt sich nur so an. Und das haben meine Freunde hauptsächlich gemacht. Mir immer wieder zu sagen, nein, ich glaube, der Bösewicht in diesem Märchen bist nicht du.
Hört sich auf jeden Fall nach sehr guten Freunden dann an, die da unterstützend sind. Und ich glaube, ja, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen erwähnt, ja, die Nacht, in der du dann wirklich Schluss gemacht hast, ist doch ein bisschen eskaliert. Was ist da passiert, wenn ich fragen darf?
Naja, also hauptsächlich ist natürlich, also man muss wissen, in häuslichen Gewaltbeziehungen hat das Opfer nicht das Sagen. Das ist ja klar so. Und das bedeutet auch, das Opfer hat gefälligst nicht Schluss zu machen. Wenn jemand Schluss macht, dann ist es der Täter. Und auch der kommt wieder zurück. Also es ist auch fast immer so, das Schlussmachen ist eine Form von Liebesentzug und ist eine Form von Bestrafung. Und das hat er bei mir auch gemacht. Das erste Mal auf meinem Geburtstag, das zweite Mal einen Tag vor dem Geburtstag meiner Mutter, stand am nächsten Tag auf der Geburtstagsparty meiner Mutter ungefragt dann plötzlich mitten im Raum. Also solche Sachen. Mhm. Ja, ist auch fast nicht gruselig oder so. Und wenn das Opfer sich erdreistet, wenn man es mal so sagen möchte, diese Beziehung zu beenden, dann entzieht es dem Täter quasi alle Macht. Und das ist unerträglich für den Täter, weil darum geht es. Es geht in Gewaltbeziehungen nicht um Liebe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht um Liebe, es geht um Macht. Und Gewalt ist ein Mittel, um diese Macht durchzusetzen. Aber mit Liebe, mit Emotionen, mit wahrer Verbundenheit hat das alles nichts zu tun. Es geht in Gewaltbeziehungen nicht um das Opfer. Nicht um die Emotionen des Opfers, nicht um den Menschen, nicht um die Persönlichkeit. Es geht einzig und allein um den Täter. Es geht auch diesen Tätertypen, denen geht es um sich. Das ist eine egoistische Sache. Es geht um sich, es geht um Macht und es geht um das Gefühl, mächtig und gebraucht und erhaben zu sein. Und dafür braucht es das Opfer. Und wenn das Opfer sich hinstellt und sagt, wir beenden das an dieser Stelle, dann eskaliert es häufig, weil das dem Täter alle in den Boden nimmt. So, und das war bei uns auch so. Ich hab am Telefon Schluss gemacht, ganz unerwachsen. Aber ich glaube, sobald der Partner anfängt, gewalttätig zu werden, hat man alle Erlaubnis, es auch mit SMS zu tun, notfalls. Völlig egal, Hauptsache raus.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Definitiv. Also wirklich, da gibt es auch keinen, man muss auch nicht im letzten 2 Meter dann plötzlich noch der Erwachsenste sein. Und dann ging es natürlich erstmal los mit Nachrichten, mit Anrufen. Und dann stand er vor der Tür. Also das war völlig klar, er hat es auch angekündigt, dass er sagt, na, an deiner Stelle würde ich gleich die Tür aufmachen, sonst ist hier was los. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und dann stand er vor der Tür und im Garten. Und das ging über einen sehr langen Zeitraum so. Und dann wurde Sturm geklingelt und dann gab es böse Anrufe, dann gab es sehr viele Drohungen und Bedrohungen. Dann, es wurde sehr, sehr eindringlich.
Also waren das auch mehrere Tage quasi und Wochen, in denen er das so immer wieder versucht hat?
Ja. Also das hörte nicht mal eben so auf. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man wissen muss, dass man, wenn das Opfer sich trennt, dann tut es das an einem Zeitpunkt, an dem es wirklich schon am Ende ist. Das macht es auch so schwer, sich dann zu trennen, weil man ist körperlich und psychisch völlig im Eimer und muss sich dann trennen. Trennungen sind schon schlimm zwischen zwei Menschen, die eine gesunde Beziehung geführt haben. Auch wenn es am Ende immer blöd ist, aber sich zu streiten, einer geht fremd, man ist verletzt, das ist alles nicht toxisch. Also das muss man auch wissen. Toxisch, also es ist keine Gewalt und das ist auch kein toxisches Verhalten. Das ist man maximal ein Arschloch. So, aber das ist halt, toxisch ist das nicht. Und dann sind Trennungen schon schwierig. Dann ist Liebeskummer schon sehr schwierig. Und das alles mitzumachen und den dann irgendwie, dann holt er die letzten Sachen ab. Das ist alles daran ist schlimm. Und das mitzumachen, wenn einfach quasi man kein Fleisch mehr auf dem Knochen hat, emotional. Und man extrem angreifbar ist. Und dann eskaliert die Gewaltstufe nochmal, weil dann fangen Täter gerne an, noch gewalttätiger zu werden. Dann geht das Stalking los. Dann werden die sehr bedrohlich, machen einen sehr, sehr starke Angst. Das sind Punkte, wo Opfer häufig zurückgehen. Weil die Angst davor, dass er das umsetzen könnte, so groß ist und die emotionale und psychische Destabilisierung so weit fortgeschritten ist, dass die Gefahr, die man kennt, nämlich innerhalb der Beziehung, sich erträglicher anfühlt als die Gefahr, die man vielleicht nicht kennt, nämlich außerhalb der Beziehung, weil man nicht weiß, wenn der Typ wie so eine unguided missile irgendwie in das eigene Leben irgendwie vorprescht und man denkt so, oh Gott, was passiert denn jetzt? So. Und das war hier halt auch so. Also es ist wirklich mit, dann drohte er mit, ich vernichte deine Existenz, dann drohte er mit Auftragskillern, dann drohte er damit, da hat er sowieso die ganze Zeit gedroht, mich umzubringen oder sich oder was weiß der Geier, was nicht alles. Und das war, ja, und dass er ständig da war. Also wirklich egal wo, er war ständig da. Das ist auch so, Stalking ist auch eine echt unterschätzte Sache, muss man sagen. Mhm. Und das zog sich alles sehr, sehr lange hin, bis es dann mal so war, dass wirklich nichts mehr kam und dass ich irgendwann der Punkt kam, dem ich gar nichts mehr hörte.
Hast du irgendwas davon gehört, ob er dein Buch gelesen hat oder hat er sich daraufhin irgendwie nochmal gemeldet?
Mit aller Eloquenz gesprochen kann ich sagen, es könnte mir nicht scheißegaler sein.
Sehr gut.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich würde mich wundern, wenn er, also er hat es mitbekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Keine Ahnung, ob es gelesen hat. Man muss auch wissen, dass das gerade so Narzissten, und er in seinem Fall wirklich ein bösartiger Narzisst ist, die glauben ja von sich selber, sie seien die Opfer. Die glauben, sie seien im Recht, die Gewalt, die sie anwenden, psychische wie körperliche, sei einfach nur Mittel zum Zweck und gerechtfertigt. Sie haben für alles, was sie tun, eine Ausrede, immer. Und haben überhaupt gar kein Unrechtsempfinden. Das ist eine der schwierigsten Sachen und eine der wichtigsten Sachen für mich gewesen, zu verstehen, auch auf meinem Weg der Heilung, dass ich unbedingt wollte am Anfang, dass er versteht, was er mir angetan hat. Ich will keine Rache, auch Unkaputtbar ist gar kein Rachebuch. Es geht nicht über ihn, es geht um mich. Und es geht um Frauen in einer solchen Situation. Das hat mit ihm nichts zu tun. Und ich wollte, dass er versteht. Das war mir wichtig. Ich wollte ihm sagen, was er tut und dass das schlimm ist und so weiter und so fort. Und es war für mich unerträglich am Anfang, dass ich dazu keine Möglichkeit hatte, dass das nicht geht, dass er es nicht versteht, dass er, egal welches Gespräch wir auch in der Beziehung, danach keins mehr, in der Beziehung geführt haben, ich immer das Gefühl hatte, es geht hier nicht darum, dass ich ein Problem mache, so, du tust mir etwas an. Und irgendwann habe ich mit einem befreundeten Therapeuten gesprochen, dass ich meinte, ich will, dass er das versteht. Und er sagte, das wird er nicht. Das ist das Problem. Das wird er nicht. Er wird es nicht verstehen, weil er es nicht verstehen will. Man wird diese Genugtuung, dass der Täter versteht, dass er dem Opfer Gewalt angetan hat, die wird man niemals bekommen. Das ist ganz wichtig zu wissen, weil man muss damit sehr schnell abschließen, um heilen zu können. Dass man sagen muss, ich mache mein Seelenheil, meinen Heilungsprozess, die Frage, wie ich mich fühle und wie ich mich nicht fühle, nicht davon abhängig, ob er etwas versteht oder nicht. Auch das ist ein wichtiger Punkt, sich davon zu emanzipieren. Den Wert eines also den Wert von mir selber, auch das, da sind wir wieder bei dem Namen auf der Liste, den Wert von mir selber nicht davon abhängig machen, was er denkt, was er meint, was er tun könnte. Who the ist er? So, also wen interessiert's? Und auch, ob er es versteht oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob ich heile oder nicht. Ob er weiß, was ich geschrieben habe oder nicht. Es ist völlig egal. So, wenn maximal heute, würde es mich noch amüsieren. Aber wirklich, es ist mir egal. Er wacht jeden Morgen auf und ist er selber. Und ich denke, Mann, das tut mir echt ein bisschen leid. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Aber es ist ja eine gute Einstellung dann eigentlich, dass man da... Ja, dass du jetzt an diesem Punkt eigentlich bist, wo du sagst, mir ist ja jetzt mittlerweile egal. Und
ja, wichtig. Es muss zu diesem Punkt kommen, weil solange ich sauer bin oder solange ich irgendwie andere Emotionen habe, hat er zu viel Aufmerksamkeit. Es ist ja das, worum es in diesen Beziehungen immer geht, ist diesen absoluten Fokus auf den Täter. Es ist ja das, was er will. Er will ja Emotionen. Er will ja, dass man nach Möglichkeit 24/7 nichts anderes macht, außer sich um sein Universum zu drehen. Und um es mit den Worten der Österreicher zu sagen, die ich sehr liebe, diesen Ausdruck zu sagen, er ist mir so egal, den ignoriere ich nicht mal. Und genau an diesem Punkt bin ich, dass ich denke so, ja, wenn er heute vor der Tür steht, dann mache ich sie wieder zu. Also so, das ist das, was passieren würde. Er hat einfach keine Macht mehr. Auch nicht über meine Emotionen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Damit ist man durch.
Wie stehst du denn dann zu diesem Wort Opfer, was ja in dem Zusammenhang auch immer genutzt wird, weil eigentlich, wenn man dich jetzt so reden hört, so wirklich ein Opfer bist du dann ja gar nicht mehr, weil du schon so darüber hinweg bist irgendwie.
Ja, ich finde, das Wort ist ein bisschen ein zwieschneidiges Schwert. Also auf der einen Seite zum Opfer, das Wort ist wichtig, weil es beschreibt, an welcher Position man sich befindet. Und zum Opfer wird man gemacht. Das ist etwas, da kann man sich nicht gegen wehren. Wogegen ich mich wehre, ist Opfermentalität. Also so dieses mich selber in dieser Opferrolle zu suhlen. Das klingt immer ein bisschen schwierig, das zu sagen, weil das ist nicht so gemeint. Ich will kein Victim Blaming betreiben. Ich für mich fand es aber enorm wichtig, mich nicht nur als Opfer zu betrachten, sondern auch als jemanden, der da rauskommt und der daran wächst. Und es hat, so unfassbar schlimm das auch klingt, es hat sehr gute Seiten. Nicht die ganze Beziehung an sich. Und natürlich ist das nicht die beste Erfahrung meines Lebens, zu wissen, ach Mensch, guck mal, dein Partner hat versucht, dich um die Ecke zu bringen. Das ist nicht toll. So. Natürlich nicht. Aber ich bin hinterher größer als vorher. Und ich habe sehr viel gelernt und ich habe sehr viel verstanden. Und das ist eine sehr harte Lektion, die ich da gelernt habe, aber ich habe sie gelernt. Und das ist etwas Gutes. Und insofern, wir brauchen das Opferwort, wir brauchen aber nicht das Opfergefühl. Opfer brauchen es nicht, dass man sie als Opfer betrachtet. Opfer brauchen es überhaupt nicht, dass man sie wie eines behandelt. Dass man mit Samthandschuhen die ganze Zeit um sie rumeiert und ihnen das Gefühl gibt, ein Opfer zu sein. Täter machen Opfer zu Opfern. Alle anderen bitte nicht. Alle anderen Menschen bitte, bitte, bitte mit Unterstützung, mit Kraft, mit Emotionen, mit Energie Opfern gegenüberstehen. Weil schwach in einem bestimmten Moment, das ist man dann alleine. So, das war man schon. Man braucht nicht von außen auch noch Mitleid. Das ist das allerschlimmste Gefühl der Welt. Sondern man braucht Energie. Also das ist ja das, was man braucht. Gib mir Kraft, gib mir Energie, gib mir Hoffnung, gib mir das Wissen, dass ich das schaffe. Sprich mir zu. Mach mich nicht auch noch zum Opfer, indem du die ganze Zeit, Mensch, das tut mir alles so leid, das ist alles so schlimm. Ja, ja, ja. Dass das Schlimme ist, ist uns allen klar. Das wäre mir kein Opfer. So, und für sich die Energie zu finden und die Stärke zu finden und rauszukommen da aus dieser Mentalität, aus diesem Gefühl und sich davon zu emanzipieren, war für mich enorm wichtig. Allerdings spreche ich da auch mit aller Vorsicht und nur für mich, weil ich möchte bestimmt nicht anderen Opfern das Opfergefühl absprechen. Ich möchte nur sagen, dass ich nicht damit leben könnte, mich für den Rest meines Lebens als das Opfer von XY zu fühlen, weil ich es überhaupt nicht einsehe, dass er so viel Raum in meinem Leben hat. Er ist Teil meiner Geschichte. Ein Teil, ein 5 Jahre andauernder und eine mit einer sehr starken Lektion. Und mehr nicht.
Denkst du denn, dass über das Thema toxische Beziehung, Gewalt in der Beziehung, aber auch jetzt diese Opferrolle, denkst du, dass darüber in der Gesellschaft genug gesprochen wird?
Ah, nein. Nein, nein, nicht beim Ansatz genug. Weil wir Angst vor dem Thema haben. Wir haben zu wenig Ahnung von dem Thema. Das ist das eine. Und wir haben Angst vor dem Thema. Und es ist wahnsinnig bequem, nicht hinzugucken. Häusliche Gewalt passiert im privaten Bereich. Und deswegen ist das Wort auch falsch. Das ist häusliche Gewalt, ist so, auch so dieses Domestic Violence, ist so. Es ist so, als wenn uns das nichts angeht. Das ist eine Sache zwischen den Paaren. Es ist eine Sache zwischen zwei Erwachsenen und so weiter. Wie man es auch immer so schön sagt, ja, das ist ja nicht unsere Angelegenheit. Das ist ja mit den beiden. Und wenn sie das nicht wollen würde, würde sie ja gehen. Das ist alles Schwachsinn. Und wir haben viel zu wenig Opferhilfe. Wir haben viel zu wenig Angebote, sichtbare Angebote. Die Schwelle, sich an jemanden zu wenden, vielleicht auch an jemand Fremden, also eine Hilfsorganisation oder ein Hilfstelefon, ist viel zu hoch. Tatsächlich frage ich mich bei der, also Gewalt gegen Frauen in Beziehungen ist das laut Amnesty International am häufigsten verletzte Menschenrecht weltweit. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und dann sich fragen, warum gibt es keine Plakate? Es gibt doch für alle möglichen Sachen Plakate. Warum gibt es keine Plakate gegen häusliche Gewalt mit niederschwelligen Zugängen? Wo sind die Telefonnummern groß auf Plakate? Wo die QR-Codes? Wo sind die Flyer im Briefkasten? Wo sind die ganzen Sachen? Ich habe, als wir einen Beitrag gemacht haben, der lief im Fernsehen zum Thema häusliche Gewalt, danach hatte ich eine Flut an Zuschriften. Von Frauen, die sagen, oh mein Gott, ich befinde mich auch in so einer Beziehung oder oh Gott, wie komme ich da raus oder oh mein Gott, jetzt habe ich das gesehen, wo die sagten, ja, mein Partner saß sogar daneben und wir haben nicht drüber gesprochen, aber ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich damit nicht alleine bin. Das ist ein unglaublich wichtiges Gefühl. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben und gedacht, so, wir müssen darüber reden, weil zu wissen, dass man nicht alleine ist, dass man da rauskommt und dass es Hilfe gibt, ist total wichtig und häufig weiß man das aber gar nicht. Und manchmal ist es einfacher, sich mit einer Telefonnummer an einen Fremden zu wenden, von so einem Hilfstelefon oder dergleichen, als es gleich der Mama zu erzählen oder der besten Freundin oder dem besten Freund. Und ich finde, wir müssen gesellschaftlich viel offener drüber sprechen und viel weniger Angst davor haben und viel weniger Angst, also viel weniger Berührungsangst haben, sondern hingucken, dann kann es auch besser werden. Und die ganzen Systematiken neu überdenken. Und es darf nicht so schwierig sein, für Opfer Hilfe zu finden und verstanden zu werden. Und ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben, was man tun kann.
Wenn du jetzt ja schon sagst, dass in der Gesellschaft das ja oft so gesehen wird, ja, ist halt irgendwie in der Beziehung, ist nicht unser Ding. Was du ja auch in deinem Buch beschrieben hast, ist ja deine Vergewaltigung in der Beziehung. Da wird ja auch im Prinzip oft drüber diskutiert, ja, kannst du was da überhaupt geben? Was hältst du von dieser Debatte dann?
Ja, Vergewaltigung war in einer anderen Beziehung, es war nicht die gleiche in dem Buch, aber ja, ich fand statt. Ich möchte mal so ein bisschen fragen, ob die Menschen, die das in Frage stellen, ob es Vergewaltigung innerhalb von Beziehungen gibt, eigentlich Lack gesoffen haben. Mhm. Weil ich ernsthaft an menschlichen Verstand zweifle, wenn man glaubt, dass sobald man mit einer Frau oder mit einem Mann liiert ist, es vollkommen legitim wäre, mit seinem Körper zu machen, was man möchte. Nein zu ignorieren, Grenzen zu ignorieren, jemanden Gewalt anzutun. Eine Beziehung bedeutet nicht Besitz. Ehe übrigens auch nicht. Und in meinem Fall habe ich den Typen 3 Wochen gedatet gehabt. Also das war nicht mal eine Beziehung. Das war einfach irgendein random Typ. Und sie sagen, naja, also, weil sie hatten ja schon mal Sex in Beziehung. Ne? Also er durfte ja schon mal ran. Dann darf er ja auch immer ran, auch wenn sie Nein sagt. Sag mal, sind die auf den Kopf gefallen oder was? Also das ist ja ein Thema.
Bei dem richtigte Frage, ja.
Ja, aber das ist doch wirklich ein Thema, bei dem man sich wirklich fragen muss, sag mal, sind wir noch bei Verstand? Und wer stellt diese Fragen? Kann es sein, dass das alte weiße Männer sind? Ich frage nur. So, also wer genau stellt denn die Frage, ob das eine Vergewaltigung ist oder nicht? Wenn man lösen möchte, ob das eine Vergewaltigung war oder nicht, dann frag doch das Opfer bitte. Weil das ist die Einzige oder der Einzige, der dazu eine Aussage treffen kann und darf. Und alle anderen sagen, ja, aber in Beziehung, also da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Nein, Frauen sind kein Eigentum von Männern, auch nicht mit Trauschein oder in einer Beziehung oder nach einer Verlobung oder nur, weil man ein Kind hat oder nur, weil man mal Sex hatte. Nein ist nein. Und ich glaube, da muss man eigentlich nicht drüber diskutieren. Aber, weil das anscheinend nach eine Frage ist, müssen wir da viel häufiger drüber diskutieren und viel häufiger darüber reden, dass wir mehr darüber reden müssen. Und uns mehr auf die Hinterläufe stellen müssen und sagen müssen, nein, pass auf, du als derjenige, der das in Frage stellt, hat nicht zu entscheiden, ob das eine Vergewaltigung war. Der Täter hat das nicht zu entscheiden. Das ist keine Meinungsfrage. Ist etwas eine Vergewaltigung oder nicht, ist keine Meinung. Das ist keine Opinion. Wir stellen uns da nicht hin und haben dann, oh, können man so oder so sehen. Nein, kann man nicht. Es kann man einfach nicht. Es gab ein klares Ja oder ein klares Nein. Und wenn man irgendeine Grenze überschritten hat, dann ist es eine Vergewaltigung. Fertig. Und auch wenn Leute immer sagen, ja, es ist aber auch ganz, ganz schwierig, teilweise das auszumachen. Man weiß ja gar nicht mehr, was man machen darf und was nicht. Das ist falsch. Sprich mit dem Menschen, mit dem du schlafen möchtest. Und wenn dieser Mensch dir sagt, nee, lass mal, ja, dann lass mal, Digi. Und wenn du es dann trotzdem machst, dann ist es ein Verbrechen. So einfach ist das. Überhaupt nicht schwierig. So. Und deswegen, ja, wir müssen da viel mehr drüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, deshalb haben wir ja diesen Podcast quasi, wo wir über solche Themen einfach mehr sprechen wollen.
Genau.
Sehr genau. Gut.
An sich, gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, das willst du jetzt nochmal loswerden?
Ich glaube nicht. Bis auf, dass man, glaube ich, nicht oft genug sagen kann, sollte jemand diesen Podcast hören, der selber betroffen ist, ist es wichtig zu wissen, du bist nicht schuld. Es ist nicht deine Schuld. Du kannst nichts dafür. Du bist mehr wert als das. Du hast es verdient, ehrlich und aufrichtig geliebt zu werden. Und es gibt keinen Grund, warum man dir Gewalt antut. Nicht einen. Nicht einen einzigen. Völlig egal, wie man sich verhalten hat. Völlig egal, was man gesagt hat. Völlig egal, ob man sich mal wie ein schlechter oder mal wie der beste Mensch der Welt fand. Es ist egal, was der Täter behauptet. Du bist nicht schuld. Man kommt da raus. Kommuniziere und versprochen, danach wird es besser.
Sehr gutes Schlusswort. Ja, genau. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns einmal zu sprechen. Ja. War sehr interessant.
Falls uns Betroffene gerade auch zuhören, hier ein Tipp für euch, wo ihr euch hinwenden könnt. Und zwar gibt es eine Website, die heißt www.re-empowerment.de. Diese Seite könnt ihr erstmal anonym besuchen und euch erstmal informieren, wo ihr Hilfe bekommt. Danach könnt ihr euch anmelden, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr da Hilfe wollt. Könnt ihr euch auch mit anderen Frauen austauschen und über euer Thema sprechen.
Ja, das war's für heute dann vom Unheard. Wir hoffen, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal.
Hört euch doch gerne noch die Podcast meiner Kollegen in der Podcast-Werkstatt an.